Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Spitzen der Ampelkoalition sind am frühen Abend im Bundeskanzleramt zusammengekommen, um über bislang strittige Vorhaben zu beraten. Dazu zählen der beschleunigte Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und das geplante Ende von Öl- und Gasheizungen. In der Diskussion über diese Punkte war der Ton, vor allem zwischen FDP und Grünen, zuletzt deutlich rauer geworden. Bundeskanzler Scholz äußerte sich vorab zuversichtlich, dass es konkrete Ergebnisse geben werde.
Vorfahrt fürs Klima fordern Demonstranten vor dem Kanzleramt. Die Politik müsse sich an der Realität der Klimakrise messen lassen. Mit dem Anspruch gehen auch die Grünen in den Koalitionsausschuss. Streitthema Auto. Den Bau von Straßen schneller genehmigen möchte vor allem die FDP. Doch die Grünen wollen den Turbo nur bei Brücken und Schienen. Dauerclinch bremst das von der Koalition erklärte Deutschlandtempo. Der Oppositionsführer macht im Bericht aus Berlin den Kanzler verantwortlich.
Der Bundeskanzler müsste mal dafür sorgen, dass vor allen Dingen seine wichtigsten Bundesminister nicht ständig auf offener Bühne streiten. Das erleben wir ja jetzt schon zum zweiten, dritten Mal. Also Führung besteht für mich nicht darin, zuzuschauen, wie andere streiten. Vor allen Dingen, wenn es die eigene Regierung ist.
Die Ampelspitzen wollen im Kanzleramt Konfliktfragen klären. Er sei zuversichtlich, hieß es vom Kanzler gestern, man werde einen kleinen Sprung nach vorne machen. So sei für den Ausstieg aus Gas- und Ölheizungen bereits eine Grundlage für einen Konsens gefunden worden. Die Details sind aber noch im Dunkeln. Vor dem Ampeltreffen gibt sich die SPD optimistisch, dass sich die drei Parteien in wichtigen Fragen einig werden können.
Ich bin sicher, die Ampel kann Fortschritt. Und mein Eindruck auch aus den Gesprächen auf der Fachebene ist ein völlig anderer als teilweise öffentlich vermittelt. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass alle wirklich die Verantwortung auch wahrnehmen, die wir in diesen Zeiten haben.
Im Vorfeld trübten verbale Tiefschläge das Verhältnis. Vizekanzler Habeck warf den Partnern bewusste Vertrauensschädigung vor. In der FDP beklagten sie wörtlich ungezügelte Ausgabensucht bei SPD und Grünen. Beim Arbeitstreffen der Ampel dürfte es auch um das Koalitionsklima selbst gehen.
Tina Hassel vor dem Kanzleramt in Berlin. Ja, die Koalitionäre unter Handlungs- und Einigungsdruck. Was hören Sie über das Treffen?
Nun, das Treffen soll keine Therapiesitzung werden, haben wir gehört. Aber den Koalitionsspitzen ist sehr bewusst, dass die Ampel einen neuen Arbeitsmodus benötigt. In der Außenwirkung und indem die Regierung beweist, dass sie sich wieder auf wichtige Vorhaben einigen kann, die derzeit durch den Streit blockiert sind. Bei der umstrittenen Frage, ob Straße und Schiene beschleunigt ausgebaut werden sollen, hat man sich eigentlich schon auf eine Liste von besonders dringlichen Engpässen geeinigt, die beseitigt werden müssen. Im Gegenzug soll der FDP-Verkehr Verkehrsminister schnell wirksame Vorschläge für mehr Klimaschutz unterbreiten. Auch beim Heizungsstreit scheint man recht weit, hören wir. Klar ist, dass der Austausch bezuschusst werden soll. Unklar scheint noch, wie man verhindert, dass die Vermieter die Kosten einfach auf die Mieter abdrücken. Über den Haushalt wird zumindest offiziell nicht gesprochen. Aber die Frage, welche Projekte Vorrang haben angesichts der knappen finanziellen Spielräume, das dürfte heute sehr wohl besprochen werden. Wir warten ein langes Treffen heute Abend. Die Ergebnisse werden erst morgen präsentiert. Man habe schließlich Zeit, bis der Kanzler und das Kabinett mittags zu den Regierungskonsultationen nach Rotterdam fahren.
Vielen Dank, Tina Hassel in Berlin. Vor dem morgigen Großstreik im Verkehrssektor hat es bereits heute erste Ausfälle gegeben. In München legten Flughafenbeschäftigte die Arbeit nieder und stoppten damit alle regulären Passagierflüge. Die Bahn rechnet für den Abend mit ersten Behinderungen im Fernverkehr. Um Mitternacht soll dann nach dem Willen der Gewerkschaften Verdi und EVG der 24-stündige Warnstreik beginnen. Betroffen sind der gesamte Fernverkehr und große Teile des Regionalverkehrs der Bahn, S-Bahnen, Busse und die meisten Flughäfen in Deutschland.
Am Münchner Flughafen heute Morgen. Stillstand, Platz und Zeit für Ballsportarten. Das Personal der Bodenabfertigung und der Sicherheit streikt heute und morgen. Einzelne Passagiere wurden im Bus zu den Flughäfen nach Stuttgart oder Memmingen gebracht.
Bisschen doof gelaufen. Ich hatte gedacht, Montag ist der große Streik und leider hat mich heute erwischt.
Also wir konnten uns bis jetzt gar nicht online einchecken. Deswegen stehen wir da.
Ich finde die Forderungen, ohne die Details zu kennen, erstmal zu hoch.
10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat fordert Verdi und weist Kritik von sich.
Deshalb haben die Kollegen gesagt, wir machen ja ein starkes Zeichen und wir erwarten auch ein respektvolles Angebot und nicht den Schlag ins Gesicht, den es in der letzten Verhandlungsrunde gab.
Vor dem morgigen Großstreik von Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wollen viele Bahnreisende wie in Nürnberg heute noch an ihr Ziel gelangen. Auch im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr kann es morgen zu Engpässen kommen. In der Bonner Taxizentrale hören die Telefone nicht auf zu klingeln. Viele Pendler reservierten sich für morgen ein Taxi.
Wer unbedingt fahren muss, soll das gelassen nehmen, dass er kommt halt zu spät. Also sehr viele werden zu spät kommen.
Am Hamburger Hafen könnten morgen Containerschiffe feststecken oder gar nicht erst anlegen. Verdi hat Hafenlotsen, Schiffsführer und Brückenschleuser aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Ein Notdienst für Havarien soll im Hafen allerdings arbeiten. Parallel zu den Streiks beginnt morgen in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde. Bislang konnten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes nicht einigen.
In Berlin ist ein Volksentscheid zur vorzeitigen Klimaneutralität der Stadt gescheitert. Der Antrag des Bündnisses Klimaneustart erreichte bei dem heutigen Votum nicht die erforderliche Anzahl von Ja-Stimmen. Die Initiatoren hatten erreichen wollen, dass die Stadt bereits 2030 klimaneutral wird, 15 Jahre früher als bislang geplant.
Sogar am Wahltag gingen sie im strömenden Regen noch auf Werbetour. Doch die Initiative Berlin, schon bis 2030 klimaneutral zu machen, lockte nur wenige Menschen in die Wahllokale. Die Ja-Stimmen sind am Abend zwar knapp in der Mehrheit, das geforderte Minimum an 25% Ja-Stimmen aller Wahlberechtigten wurde jedoch verfehlt.
Die Zahlen, die wir jetzt vorliegen haben, zeigen, das Quorum ist nicht mehr zu erreichen. Und damit ist der Volksentscheid gescheitert.
Die Initiatoren gaben sich vor wenigen Minuten im RBB-Fernsehen ernüchtert, glauben aber, ihre Kampagne habe dennoch viel bewegt.
Die Stadt hat jetzt angefangen, darüber zu diskutieren, wie wir schnell aus der fossilen Ära rauskommen. Und wir haben auch ein internationales Zeichen in die Welt gesetzt. Wir hatten so viele Presseanfragen von internationalen Medien. Von daher bin ich noch gar nicht so enttäuscht.
Die Initiatoren bleiben bei ihrer Kritik. Berlin unternehme zu wenig, etwa um die Belastungen durch den Autoverkehr zu bremsen. Viel mehr Anreize brauche es, das Auto stehen zu lassen und umzusteigen auf das Fahrrad oder auf einen attraktiven öffentlichen Verkehr. Experten sind hingegen überzeugt, die Ziele seien schlicht nicht erreichbar.
Wir starten in verschiedenen Bereichen ja auf einem sehr niedrigen Niveau. Und das dauert eine Weile, bis man energetische Gebäudesanierung hochfahren kann, bis die Verkehrswende tatsächlich auf der Straße ankommt, bis man Personal überhaupt gefunden hat und ausgebildet hat. Und diese Verzögerungseffekte, die werden von heute angesehen, erst so gegen Ende der 20er Jahre so richtig Früchte tragen können.
Zur Stunde wird in vielen Berliner Bezirken noch ausgezählt. Das Endergebnis soll noch am Abend feststehen.
Die Ankündigung von Russlands Präsident Putin, Atomwaffen im Nachbarland Belarus zu stationieren, hat eine Welle der Kritik ausgelöst. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin kam der Vorwurf der nuklearen Einschüchterung. Die Ukraine forderte eine außerordentliche Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Der EU-Außenbeauftragte Borrell brachte weitere Sanktionen ins Gespräch. Die NATO nannte Putins Rhetorik gefährlich und unverantwortlich.
Moskau, Kreml, Putin heißt die Sendung, die sich jede Woche nur um den Präsidenten dreht. Hier gab Putin gestern seine Pläne bekannt. Russland bereite alles vor für eine Verlegung taktischer Atomwaffen auf das Gebiet von Belarus. Wir haben unseren belarussischen Kollegen bereits geholfen, 10 Flugzeuge für diesen Waffentyp umzurüsten. Wir haben auch ein Iskander-Raketensystem geschickt. Es kann ebenfalls als Träger dienen. Zum 1. Juli werden wir ein Lager für taktische Atomwaffen fertig gebaut haben, auf dem Gebiet von Belarus. Die Kontrolle über die Waffen selbst gebe Russland nicht aus der Hand. Sie blieben in russischem Besitz, so Putin. Auch die USA hätten ja Atomwaffen bei Verbündeten stationiert. Der Außenbeauftragte der EU, Borrell, nannte Putins Ankündigung heute eine unverantwortliche Eskalation und eine Bedrohung der europäischen Sicherheit. Belarus habe die Wahl, es könne das Vorhaben noch stoppen. Dabei stehen russische atomar bestückbare Iskander-Systeme auch jetzt schon bei Kaliningrad, direkt an der Grenze zu Polen. Dass taktische Atomwaffen mit kurzer und mittlerer Reichweite auch in Belarus stationiert werden können, hatten Putin und Lukaschenko bereits vor einem Jahr verabredet. Belarus hatte dazu die Verfassung geändert. Ein Passus zur Atomwaffenfreiheit wurde ersatzlos gestrichen.
Die Nachricht kommt also nicht überraschend, doch Putin weiß um ihre Wirkung. Schon im Sommer soll in Belarus alles bereit sein für die Stationierung. Aber wann die stattfinden soll, bleibt bislang offen. Ein staatsnaher Moskauer Politologe hat hier heute geschrieben, es gebe nur einen Faktor, der die Politik des Westens gegenüber Russland ändern könne. Und das sei die Angst vor einem Atomkrieg.
In Kuba wird heute ein neues Parlament gewählt. 470 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich auf ebenso viele Plätze in der sogenannten Nationalversammlung. Zugelassen ist nur die Kommunistische Partei. Oppositionskandidaten gibt es nicht. Kritiker der Abstimmung sprechen von einer Farce. Es wird mit einer niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet. Die Wirtschaft Kubas steckt in einer tiefen Krise. Viele junge Menschen versuchen, das Land zu verlassen. Das deutsche Seenotschiff Louise Michel ist von italienischen Behörden vorübergehend im Hafen der Insel Lampedusa festgesetzt worden. Die Crew hatte in verschiedenen Rettungseinsätzen nacheinander fast 180 Migranten an Land gebracht. Der Küstenwache zufolge hätten sie damit gegen ein neues Gesetz verstoßen, wonach gleich nach dem ersten Einsatz der ihnen zugewiesene Hafen anzusteuern sei. Mehr als 3000 Menschen versuchten allein in den vergangenen 2 Tagen Lampedusa zu erreichen. An der Autobahn 45 bei Siegen ist der alte Teil der Talbrücke Eisern erfolgreich gesprengt worden. Das marode Bauwerk auf der Strecke zwischen Dortmund und Frankfurt am Main ist nur eine von vielen beschädigten Brücken auf der vielbefahrenen Sauerlandlinie. Die Talbrücke liegt zwischen den Anschlussstellen Siegen Süd und Wilnsdorf in Nordrhein-Westfalen und ist in einem ersten Schritt bereits parallel erneuert worden.
Achtung! 3, 2, 1, Sendung!
Und dann fällt sie, die Talbrücke Eisern, beziehungsweise die Fahrbahn Richtung Süden. So wie geplant nach rechts, damit die neue Fahrbahn gen Norden, die direkt daneben bereits fertig gebaut steht, nicht beschädigt wird. Am Morgen noch kurz Aufregung. Sprengmeister Schneider musste wegen starken Nasenblutens im Krankenhaus behandelt werden. Auch deswegen jetzt Erleichterung.
Die Sprengung der Talbrücke Eisern Süd am heutigen Tag ist absolut super gelaufen. Das heißt, die Brücke ist planmäßig ins Fallbett gefallen. Genau dahin, wo wir sie haben wollten.
Es ist bereits die 6. Brücke, die Michael Schneider und sein Team an der A45 gesprengt haben. Seit den 1960er Jahren verbindet die bei Eröffnung umjubelte Autobahn Hessen mit dem Ruhrgebiet, verläuft durch die Wetterau und das Sauerland. Die Königin der Autobahn hieß sie damals, auch wegen ihrer 38 Talbrücken. Heute sind die alle kaputt. Die A45 eine Dauerbaustelle.
Wir haben sicherlich noch 15 bis 20 Jahre Arbeit insgesamt an der A45 zwischen dem Westhofener Kreuz und dem Gambacher Kreuz. Von daher wird es eine Baustelle bleiben.
Und die nächste Sprengung steht bereits im Mai an. Dann fällt die seit Jahren gesperrte Rahme der Talbrücke wenige Kilometer weiter.
In Deutschland ist im vergangenen Jahr die Zahl der Straftaten deutlich gestiegen. Wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf die polizeiliche Kriminalstatistik berichtet, wurden rund 5,6 Millionen Fälle registriert, rund 11,5% mehr als ein Jahr zuvor. Um mehr als ein Drittel stieg die Zahl tatverdächtiger Schülerinnen und Schüler. Immer häufiger würden in Chatgruppen kinderpornografische Video- und Bilddateien verbreitet. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 27. März.
Polarluft aus dem Raum Spitzbergen sorgt dafür, dass es morgen landesweit deutlich kälter wird. Heute Nacht gibt es in der Mitte und im Süden gebietsweise Regen oder Schauer, im Bergland zunehmend Schnee. Auch im Norden kommen im Verlauf Schnee- und Schneeregenschauer auf. Morgen wird es windig mit der Gefahr von Sturmböen, dabei wechselhaft mit Sonne, dichten Wolken, Regen, Schnee und Graupelschauern. An den Alpen schneit es den ganzen Tag. In der Nacht kühlt es ab auf 5 bis minus 3 Grad. Morgen nur noch einstellige Höchstwerte, 1 Grad im Erzgebirge und an den Alpen bis 9 Grad am Oberrhein. Am Dienstag Sonne, Wolken und bis auf ein paar Schauer von der Nordsee bis nach Sachsen und Ostbayern meist trocken. Mittwoch und Donnerstag wieder wechselhafter, aber deutlich milder.
Um 22.45 Uhr fragt Ingo Zamperoni in den Tagesthemen nach, ob der Koalitionsausschuss ein bisschen Frieden für die zuletzt zerstrittene Koalition gebracht hat. Und wir schauen auf den großen Streik, der morgen das Land lahmlegen wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.